Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Wahrscheinlich haben Sie das Hupen diese Woche auch irgendwann mal gehört oder sind im Verkehr stecken geblieben. In vielen Städten Deutschlands haben Landwirtinnen und Bauern diese Woche ihrem Unmut über geplante Subventionskürzungen und die Agrarpolitik allgemein Luft gemacht. Bei den Protesten gilt es, genau hinzusehen, wer da was fordert und in der Vergangenheit blockiert hat, meint unsere Kommentatorin. Außerdem blicken wir auf das sogenannte Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsradikalen, bei dem Pläne für eine massenhafte Vertreibung von Menschen besprochen worden sein sollen. Die Anwesenden dürften wohl gar nicht mal so unglücklich darüber sein, dass darüber nun in der breiten Öffentlichkeit diskutiert und damit ein Framing platziert werden kann. Und wir hören einen Kommentar zur Rolle des Kanzlers bei der Unterstützung der Ukraine. Ist aus dem ehemaligen Zauderer klammheimlich ein Drängler geworden? Das sind die Themen in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Schön, dass Sie zuhören. Ohne Landwirtschaft wärst du hungrig, nackt und nüchtern. So einer der Plakatsprüche bei den Demonstrationen der Bäuerinnen und Bauern in der vergangenen Woche. Auslöser für die Mobilisierung waren geplante Kürzungen bei den Subventionen, vor allem beim Agrardiesel. Doch es geht den Landwirten auch um die Wertschätzung für die eigene Arbeit. Der Sprecher des Vorstands von Landschaft Verbindung, Klaus Hochrein, erklärte im Deutschlandfunk mit Blick auf die Gespräche, die am Montag mit den Fraktionsspitzen der Ampelkoalition in Berlin stattfinden sollen.
Wir werden ganz klar sagen, die zwei Punkte Agrardiesel, Rückvergütung und die Kfz-Besteuerung müssen vom Tisch. Und dann können wir in aller Ruhe und vernünftig über eine Agrarpolitik oder Landwirtschaftspolitik des gesunden Menschenverstandes reden, um die Ernährungssicherheit und die Ernährungssouveränität dieses Landes wirklich zukünftig zu sichern. Weil die sehen wir auch durch diese Maßnahmen, die die letzten zwei Jahre auf uns hereingeprasselt sind, auch die davor schon, aber die sehen wir wirklich gefährdet.
Der aktuelle Frust hat sich also nicht erst innerhalb der letzten zwei Jahre aufgestaut. Schon 2021 hatte eine Kommission Pläne erarbeitet, um die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Dass das nötig ist, war also schon seit langem bekannt. Doch verschiedene Akteurinnen und Akteure hätten lieber am Status quo festgehalten, kommentiert Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
Gestiegene Weltmarktpreise infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben im vergangenen Wirtschaftsjahr zu teils saftigen Ergebnissen in deutschen Agrarbetrieben geführt. Ein Ausnahmejahr, das nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es der Branche nicht so wirklich gut geht. Seit Jahren nimmt die Zahl der Höfe in Deutschland ab, während die zurückbleibenden Höfe immer größer werden. Bäuerliche Landwirtschaft ist in Deutschland auf dem Rückzug. Zudem leiden viele landwirtschaftliche Bereiche wie der Ackerbau oder die Gemüsezucht unter den klimatischen Veränderungen. Zunehmende Extremwetterereignisse bedrohen in Zukunft häufiger die Ernten. Die Landwirtschaft wird sich schon im eigenen Interesse ändern müssen, wofür sie die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen braucht. Das bedeutet vor allem planerische Sicherheit für Investitionsentscheidungen und Finanzierungsinstrumente. So wie sie ist, funktioniert die deutsche Landwirtschaft in vielen Bereichen nicht. Die intensive Bewirtschaftung von Flächen ist ein Hauptgrund für das Schwinden der Artenvielfalt. Es entsteht ein hoher ökologischer Schaden, Böden verlieren ihre Fruchtbarkeit. Die Landwirtschaft zerstört ihre eigenen Grundlagen. In der Tierhaltung leben viele Tiere noch immer unter Bedingungen, die als grausam beschrieben werden müssen. Und last but not least können viele Betriebe in diesem System nicht mehr auskömmlich wirtschaften und müssen deshalb aufgeben. Der Reformbedarf ist also offenkundig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele, die jetzt die Ampelkoalition für die Misere der Landwirtschaft verantwortlich machen, zu eben dieser beigetragen haben. Da wäre etwa der Bauernverband, der in diesen Tagen kräftig gegen die Sparpläne der Bundesregierung mobilisiert. Eben dieser Bauernverband hat in den vergangenen Jahren Reformbemühungen jedoch häufig abzuwehren versucht, hat in vielen Bereichen intensiv daran mitgewirkt, den Status quo zu erhalten. So kritisiert Bauernverbandspräsident Ruckwied etwa, dass im Zuge der EU-Agrarförderung bei den Flächenprämien gekürzt worden sei, unterschlägt aber, dass dies passiert ist, um Subventionen von der reinen Fläche zu entkoppeln. Statt Geld allein dafür zu bekommen, dass man Fläche hat, geht es nun stärker auch darum, sie naturverträglicher zu nutzen. Das ist keine Kürzung, das ist eine Umschichtung. Auch das Gebaren der Union muss irritieren. Bis 2021 hatten CDU und CSU 16 Jahre lang Zeit, die Landwirtschaft in Deutschland auf eine nachhaltigere Basis zu stellen. Sie haben es nicht getan. Die Union hat eine Politik verfolgt, die auf Überproduktion und Export setzt und großen Höfen Vorteile bringt, gemeinsam mit dem Bauernverband. Vielen Betrieben ist das auch klar, sie haben sich inzwischen in anderen Verbänden organisiert. Die Landwirtschaft in Deutschland ist heterogen und bräuchte politische Rahmenbedingungen, die ihr Platz geben, sich vielfältig zu entfalten. 2021 hat die Zukunftskommission Landwirtschaft entsprechende Ideen vorgelegt. Die Kommission hat in einem branchenübergreifenden Verfahren einen Konsens erarbeitet, der die Landwirtschaft sowohl ökologischer als auch wirtschaftlich nachhaltiger gestalten sollte. Das Ergebnis kurz zusammengefasst: Positive Wirkungen für die Umwelt lassen sich erzeugen, indem sie im unternehmerischen Interesse der Betriebe sind, also einen geldwerten Nutzen bringen. Damit könnte man politisch arbeiten, wollte aber niemand. Die Ampelregierung hat die Ideen schlichtweg in der Schublade verstauben lassen. Vielleicht auch, weil die Grünen dachten, dass sie es besser wissen, eigene Pläne verfolgen wollten. Jetzt wäre Gelegenheit, das Dokument wieder hervorzuholen und die Umsetzung in Angriff zu nehmen. Denn Deutschlands vielfältige Landwirtschaft ist wichtig. Für die Versorgung mit heimischen, unter möglichst guten Standards produzierten Lebensmitteln, aber auch für den Zusammenhalt des ländlichen Raums.
Der Kommentar von Ann-Kathrin Büsker zu den Agrarprotesten. Die Macht der Worte, die ist allen Politikprofis bewusst. Dazu gehören auch AfD-Vertreter und Rechtsextremisten. Denn wie wir über Dinge sprechen, das prägt unsere Sichtweisen ganz entscheidend. So setzt die Kommunikationsstrategie der Rechten seit langem auf Ausgrenzung und Neubesetzung von wissenschaftlichen Begriffen mit rechten Überzeugungen. Ein Beispiel dafür ist Remigration. Die soll bei dem sogenannten Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern und Rechtsextremisten wie Martin Sellner in Potsdam diskutiert worden sein. Anders als in den Sozialwissenschaften, die damit einen Prozess der Rückkehr von Einwanderern in ihr Herkunftsland beschreiben, zielen Rechtsextreme damit auf die massenhafte Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte ab. Solche Pläne gehören seit langem zu den zentralen Forderungen in Teilen der AfD, erläutert unser Kommentator Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen. Trotzdem könne ein Verbot der Partei, das derzeit wieder stärker diskutiert wird, nicht die Lösung sein.
Da wurde auch der sonst vorsichtig formulierende Bundeskanzler deutlich. Wer sich gegen unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz, dekretierte er. Olaf Scholz reagierte damit auf einen Bericht der Investigativredaktion Korrektiv über ein geheimes Treffen von Rechtskonservativen und Rechtsextremisten. Mitglieder von Werteunion, Identitärer Bewegung, AfD und sogar der CDU hätten über einen sogenannten Masterplan zur Remigration beraten. Auf Deutsch: Es geht darum, Millionen Ausländer aus Deutschland auszuweisen oder sogar zu vertreiben. Selbst eingebürgerte Migranten sollen nicht bleiben dürfen. Aus der AfD gab es ein paar dünne Dementis, aber auch stolze Bekräftigungen. Tatsächlich gehörte eine Massenabschiebung schon frühzeitig zu den zentralen Forderungen des Parteiflügels, den Björn Höcke einst gründete. Der Thüringer AfD-Chef sprach schon 2018 über ein groß angelegtes, mit wohltemperierter Grausamkeit durchzuführendes Remigrationsprojekt. Inzwischen hat sich Höckes Kurs endgültig in der AfD durchgesetzt. Der Weg zu einer homogenen rechtsextremistischen Partei scheint vorgezeichnet. Für diese Erkenntnis benötigt niemand den Verfassungsschutz. Trotzdem, oder gerade deshalb, wird die AfD immer erfolgreicher. Bundesweit steht sie bei 20%, in Ostdeutschland ist sie in den Umfragen mit großem Abstand die stärkste Kraft. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo in diesem Herbst die Landtage gewählt werden, könnte dies in den politischen Ausnahmezustand führen. Was tun? Diese Frage stellt sich damit immer drängender, doch die Antwort ist zumeist Ratlosigkeit. Seit Jahren dreht sich die politische Debatte im Kreis, von Einbindung über Entzauberung bis zur Ausgrenzung und schließlich der angeblich ultimativen Lösung, dem Verbot der Partei. Doch die AfD lässt sich nicht wegvereinnahmen, wie es Friedrich Merz versucht. Sie lässt sich nicht wegignorieren, wie es lange Zeit Scholz machte. Und sie lässt sich ebenso wenig wegkämpfen, wie es Grüne, SPD und Linke propagieren. Und nein, Sie lässt sich auch nicht wegverbieten. Die Hürden dafür sind zu Recht hoch. Zudem dürfte ein Verfahren sehr lange dauern. Vor allem aber würden die Menschen, die jetzt die AfD wählen oder wählen wollen, nicht einfach mit der Partei verschwinden. Wer möchte, dass keine Rechtsextremisten an die Macht gelangen, der muss selbstkritisch und unideologisch die Ursachen ihres Erfolgs analysieren und dann entsprechend handeln. Natürlich kann keine Regierung die multiplen Krisen des 21. Jahrhunderts mal eben auflösen. Dafür sind sie zu komplex und zu global. Aber sie könnte deutlich besser damit umgehen als die Ampelkoalition in Berlin. Die AfD ernährt sich von Angst, der Angst vor sozialem Abstieg, der Angst vor Krieg und ja, der Angst vor ungesteuerter Zuwanderung. Diese Ängste abzubauen mit pragmatischer, gut erklärter Politik, das wäre ein Anfang. Natürlich müssen die Bürgerinnen und Bürger über die extremistische Gefahr informiert werden. Pauschale Nazi-Vergleiche jedoch sind nicht nur falsch und ahistorisch, sie sind kontraproduktiv. Auch die Medien sollten ihre Reflexe selbstkritisch überprüfen. Selbst wenn im Osten der Republik ein AfD-Kandidat eine Lokalwahl gewinnt, ändert dies nichts daran, dass auch dort die Gegner der AfD in der deutlichen Mehrheit sind. Sie müssten nur endlich lauter werden und wählen gehen. Die AfD ist umso stärker, je schwächer das demokratische Gemeinwesen erscheint. Und umgekehrt. Deshalb ist es gut, dass in Thüringen zur Landratswahl im Saale-Orla-Kreis sich wieder ein breites Bürgerbündnis der Höcke-Partei entgegenstellt. Das ist gelebter Verfassungsschutz.
Der Kommentar von Martin Debes von der Thüringer Allgemein. Von einem historischen Pakt sprach der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak hat er diese Woche ein Abkommen unterzeichnet, in dem Großbritannien der Ukraine Sicherheitsgarantien ausspricht. London ist einer der wichtigsten Unterstützer Kiews. Und Deutschland? Ende des Jahres hat die Bundesregierung beschlossen, die Militärhilfen für die Ukraine zu verdoppeln, auf 8 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Deutschland ist der zweitgrößte militärische Geldgeber nach den USA. Und trotzdem stand Kanzler Olaf Scholz lange in der Kritik, zu zögerlich bei der Unterstützung der Ukraine zu sein. Das hat sich in diesem Jahr grundlegend geändert, meint unser Gastkommentator Andreas Rinke, Chefreporter der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings erfolgte der Wandel notgedrungen.
Es ist gerade mal ein Jahr her, als sich Kanzler Olaf Scholz täglich dafür prügeln lassen musste, dass er noch keine Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern wollte. Osteuropäer, Medien, Opposition, Thinktanker und eine Panzerallianz in der eigenen Ampelkoalition warfen dem Kanzler Zögerlichkeit vor. Aber Anfang 2024 ist die Lage grundlegend anders. Plötzlich übernimmt Scholz die Rolle des Dränglers in der Ukraine-Politik. Im Dezember setzte er maßgeblich die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine durch. Scholz gehört zu den treibenden Kräften, um der Ukraine mit 50 Milliarden Euro Etathilfen bis 2027 finanzpolitische Stabilität zu geben. Und in ungewohnter Klarheit pocht er jetzt vor allem darauf, dass die anderen EU-Partner bis zum EU-Sondergipfel Anfang Februar sagen sollen, was sie der Ukraine an Militärhilfe liefern wollen. Die bekannten Zusagen reichten jedenfalls nicht aus. Deutschland selbst verdoppelt die Militärhilfe 2024 auf 8 Milliarden Euro. Ganz freiwillig kommt der Wandel nicht. So hat Russland seit Jahresanfang die Angriffe auf die Ukraine derart verstärkt, dass die Sorgen in westlichen Hauptstädten wachsen, ob die Ukraine dem Druck standhalten kann. Der Plan von Wladimir Putin droht aufzugehen, nämlich die Ukraine und den Westen durch einen langen Abnutzungskrieg zu zermürben. Und in den USA scheint Putin mit seiner Strategie bereits Erfolge zu erzielen. US-Präsident Joe Biden wirkt in den letzten Monaten vor der Präsidentschaftswahl gerade in der Ukraine-Politik wie eine Lame Duck. Er hat Kiew milliardenschwere Waffenpakete versprochen, bekommt dafür aber keine Zustimmung im US-Kongress. Die USA sind zudem durch den Nahostkrieg und den nötigen Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gebunden. Plötzlich entdecken Ukrainer und Europäer erschreckt, dass sie vielleicht schon Monate vor der befürchteten Wiederwahl von Donald Trump auf sich alleine gestellt sein könnten. Dabei dauert es Jahre, bis die auf Friedenszeiten ausgerichteten Rüstungsbetriebe in Europa ihre Produktion so stark erhöhen, dass sich die EU sowohl gegen ein aggressiveres Russland wappnen, als auch die Ukraine mit dem nötigen Material beliefern könnte. Das autoritär regierte Russland hat seine Ökonomie dagegen bereits seit Monaten auf eine Kriegswirtschaft umgestellt. Deshalb kann man den Scholz-Appell an die EU-Partner als Hilfe und Weckruf verstehen. Die EU-Staaten müssen in die Bresche springen und umsteuern. Schon weil sie am stärksten von einem russischen Sieg in der Ukraine betroffen wären. Die deutsche Taurus-Debatte lenkt dabei nur vom Kernproblem ab. Der Ukraine fehlen derzeit vor allem Munition und Raketen für die Luftabwehr. In dieser Situation muss Deutschland notgedrungen eine Führungsrolle einnehmen. Die anderen großen EU-Volkswirtschaften, Frankreich und Italien, sehen für sich erkennbar andere Prioritäten. Polen ringt mit innenpolitischen Problemen. Da nutzt es nichts, dass sich die meisten Europäer in der Analyse eigentlich einig sind, dass ein Sieg der Invasionstruppen Russlands verheerend für die Sicherheit ganz Europas wäre. Deshalb wächst in Berlin die Angst, in der Ukraine-Politik am Ende ganz alleine dazustehen, wenn man die EU-27 nun nicht zusammentrommelt. Denn in einigen europäischen Ländern wächst die Sehnsucht nach einem Kriegsende. Schon redet der italienische Verteidigungsminister davon, dass die Zeit für Diplomatie gekommen sei. Paradoxerweise mit dem Argument, dass die Ukraine die Russen nicht entscheidend aus den besetzten Gebieten zurückdrängen konnte. Scholz und die Ampelregierung befinden sich gerade in einem Wahljahr mit Landtagswahlen im Osten Deutschlands in einer schwierigen Situation. Aus geopolitischen und übrigens auch humanitären Gründen gilt es als notwendig, der Ukraine verstärkt gegen die russischen Angriffe zu helfen. Aber innenpolitisch war und ist es für Scholz einfacher, als Zauderer beschimpft zu werden, als nun als mutiger, aber einsamer Antreiber zu punkten. Denn gerade im Osten argumentiert vor allem die AfD bereits, dass die Bundesregierung das Geld doch lieber für Belange in Deutschland ausgeben sollte. Die nötige Solidarität mit der überfallenen Ukraine und der Blick auf die Ängste der baltischen EU-Partner drohen fatalerweise in den Hintergrund zu rücken.
Der Kommentar von Andreas Rinke über die deutsche Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine. Und damit endet unser kommentierender Wochenrückblick. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.